Vor ein paar Wochen schon mal dran. Wir freuen uns, dass wir dich haben, in der Gemeinde haben und dürfen sehen, was Gott dir heute gegeben hat.
Danke, danke, danke. Ja, passt schon. Vielen Dank auch für die Einladung, für die Gelegenheit. Eigentlich bin ich heute falsch am Platz nach der Einladung. Müsste eigentlich meine Frau bitten, hier das Wort zu verkündigen, aber ich möchte ihr das vielleicht ersparen, weil sie hat sich nicht vorbereitet. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, nach der Einleitung ist es fast unmöglich für mich hier das Wort weiterzugeben, aber trotzdem freue ich mich, dass ich wiederum heute euch dienen darf. Es ist ja nicht so einfach, auf die Kanzel zu gehen. Ein befreundeter Pfarrer hat einmal zu mir gesagt, wer auf die Kanzel geht, ohne mit den Knien zu zittern, der hat auf der Kanzel nichts verloren. Und ich glaube, der hat eine große Weisheit ausgesprochen. Denn es ist ja immer auch das Wort Gottes, das wir weitergeben. Und wer sind wir schon, dass wir uns an die Stelle oder eigentlich an das Wort Gottes, die Botschaft Gottes weitergeben. Denn der Urheber ist Gott und wir sind nur seine Diener, wir sind nur seine Boten, wir sind nur fehlbare Menschen. Und deswegen ist es kein leichtes, wenigstens geht es mir so. Egal wie oft man gepredigt hat, ist es immer wieder eine neue Herausforderung und muss es auch eine neue Herausforderung bleiben. Es darf nie Routine werden, denn das Wort Gottes ist eine Kraft Gottes, ist das Wort, das uns verändern soll. Und um uns zu verändern, brauchen wir auch seinen Heiligen Geist. Dann brauchen wir immer wieder neu diese Kraft, diese Inspiration, dass es uns auch erreicht. Dass wir hier nicht nur einfach Worte machen, weil wir am Sonntag hier zusammenkommen und weil wir besonders fromm sind, sondern dass diese Worte auch jeden in jeder Situation, egal wie lange er schon auf dem Weg ist, neu erreicht und neu verändert. Heute Morgen ist mein Thema der unsichtbare Gott. Ich habe es aus einem Text herausgenommen im Römerbrief, der uns im ersten Ansatz eigentlich gar nicht betrifft. Es ist im Römer Kapitel 1 und da hat Luther, der immer diese Überschriften über die einzelnen Kapitel gesetzt hat, darüber geschrieben, die Gottlosigkeit der Heiden. Nur die Gottlosigkeit der Heiden ist jetzt nicht unser Thema. Uns ist ihre Frömmigkeit der Frommen. Das sollte uns interessieren. Aber ich werde jetzt mal den Text vorlesen und dann wollen wir uns zusammen mal Gedanken machen, wie weit uns diese Botschaft überhaupt betrifft. Und ich hoffe, dass sie uns betrifft und dass wir zusammen auch davon etwas lernen können. Im Römer Kapitel 1, ich lese ab den Vers 16, obwohl ich erst ab den Vers 18 dann meine Predigt entwickeln möchte. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann weiter in Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Bisher vorläufig einmal. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass in anderen Übersetzungen hier steht, bei dem Wort durch Nachdenken heißt es, bei der Einheitsübersetzung wird mit Vernunft wahrgenommen. Oder Luther ersetzt einfach, wenn man sie wahrnimmt, also die Schöpfung und die Werke Gottes wahrnimmt, dann kann man Gott erkennen. Also In diesem Text hier, wenn man dann noch weiterliest, das werde ich dann auch noch tun, da sieht man, wie der Zorn Gottes sich auf den Menschen, der das nicht wahrhaben will oder das nicht glaubt, auswirkt. Sehr wichtiges Thema auch. Ich möchte es einmal in zwei Teilen aufteilen. Einmal, was bedeutet das für uns Christen und was bedeutet dieser Text für Nichtchristen? Denn es heißt eben in der Überschrift, die Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Der Heiden bei Luther hier. Ich möchte mich einmal dem zu wenden, was bedeutet das für uns Christen? Dieser Text zeigt uns eindeutig, dass Gott unsichtbar ist. Egal was wir tun, Gott wird nicht sichtbar als Gott, als Person. Und Gott hat auch, als er Mose gerufen hat, gesagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, sonst musst du sterben. Seitdem wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, ist Gott für uns unsichtbar. Das ist unser Problem. Denn wir möchten gerne die Dinge sehen. Mich beschäftigt das seit einiger Zeit, denn mir ist es nie so aufgefallen, dass Gott in seinen Werken geschaut werden kann. Seine Macht und seine Herrlichkeit kann in seinen Werken geschaut werden, in seiner Schöpfung. Die Schöpfung hat mich früher nie sehr interessiert. Ich komme als Kind in einer Landwirtschaft groß geworden, da war die Schöpfung eher ein Gegner als eine große Macht, die man schauen konnte. Denn das Unkraut war jetzt kein Freund, dem man Gottes Größe gesehen hat, sondern es war ein Gegner, dem man mit der Hacke hat beikommen müssen. Und das war schwere Arbeit als Kind. So habe ich als Kind eigentlich keinen Bezug zur Natur gehabt, sondern eigentlich eher den Zug weg von der Natur. So schnell wie möglich weg von dieser Landwirtschaft, von dieser schweren Arbeit, von dieser ständig, diese Herausforderung, damit fertig zu werden. Oder eine gute Ernte zu haben, dann ist der Preis schlecht, und wenn die Ernte schlecht ist, dann ist der Preis wieder gut. Immer wieder diese wirtschaftliche Herangehensweise an die Natur. Und so war ich froh, dass ich endlich in die Stadt gehen konnte, habe ich nichts mehr gesehen von der Natur. Musste auch kein Unkraut mehr jäten oder diesem Problem beikommen. Das hat mein Leben lange geprägt, und so habe ich nie wirklich einen Bezug zu der Schöpfung Gottes bekommen. Und vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, was tue ich überhaupt? Hier in diesem Text ist eindeutig, dass Gott seine Spuren auf dieser Welt unübersehbar hinterlassen hat. Gott ist da. Und Gott wirkt heute noch. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, jeder vernünftige Mensch, muss Gott erkennen. Und das ist für jeden Menschen gleich. Gott ist um uns. Meine Frau hat seit einigen Jahren eine besondere Vorliebe für Blumen. Ich glaube, sie hat sie schon immer gehabt, nur ich habe es nicht gesehen. Und seit einiger Zeit, wir sind umgezogen, haben eine Terrasse und da ist alles voller Blumen. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass diese Blüten an manchen dieser Blumen wunderbar gestaltet sind. Das ist nicht nur weiß, ich habe sie halt alle weiß gemacht, damit sie schön genormt sind. Aber Gott hat nie eine Blüte gleich gestaltet. Da ist noch ein blauer Streifen drin oder da ist noch eine andere Farbe mit hineingemischt. Und diese Blumen, manche blühen ein paar Tage, da sind sie verwelkt und keine ist gleich. Manchmal sitze ich auf meiner Terrasse und denke mir, Gott, warum bist du so großzügig und gar so kreativ? Kein Blatt gleicht dem anderen und jedes Jahr schaffst du neue und die sind wieder anders. Wer die Natur auch im Geringsten betrachtet, der sieht doch, dass Gott in unglaublicher Weise sich dem Menschen geoffenbart hat. Und dieser Mensch tut alles, um Gott zu sehen. Und ich glaube, dass auch wir Christen davon betroffen sind. Das, was Gott uns gegeben hat, sehen wir nicht. Aber das, was er uns nicht gegeben hat, das würden wir gerne sehen. Wir wollen Gott sehen. Wir wollen ihn in den Griff bekommen. Wir wollen, dass er endlich eingreift in unserem Leben. Dass er sichtbar wird. Und vergessen ganz, dass Gott so sichtbar ist, dass er nicht übersehen werden kann. Und das ist diese Herausforderung. Und gerade in unserer modernen Zeit des Individualismus glauben wir ja, viele Rechte zu haben. Wir haben ein Arbeitsrecht, wir haben ein Wohnrecht, wir haben ein ziviles Recht, wir haben ein Strafrecht, wir haben für alles Rechte. Und wir als Menschen haben uns daran gewöhnt, dass nichts mehr da ist. Wir haben überall ein Recht, etwas zu bekommen. Und ich glaube, dass dies auch bei uns Christen tief hineingekommen ist. Wir haben das Recht, dass Gott uns begegnet. Wenn wir den Glauben freisetzen, wie es in manchen modernen Theologien jetzt weitergegeben hat, dann muss Gott handeln. Wir haben nicht gesehen, dass Gott gar nichts muss. Dass wir gar kein Recht haben bei Gott. Denn wir haben unser Recht längst verspielt. Wir haben Gott nicht geachtet, heißt es hier. Wir haben Gott verachtet, wenn wir seine Schöpfung nicht achten, wenn wir darin nicht seine Größe sehen. Wenn wir darin nicht sehen, wie er sich schon um uns gekümmert hat, bevor wir überhaupt nach ihm gefragt haben und wir glauben, ein Recht zu haben, Gott dahin zu bringen, dass er bestimmte Dinge für uns tut. Und das ist auch das Problem, dass wir oft mit unseren Umständen nicht zurechtkommen, weil wir nicht glauben, dass Gott da ist, schon längst, und dass Gott es gut mit uns meint. Dass Gott uns gute Wege führt, nur dass wir die Wege Gottes nicht sehen können. Da kommt dieses Sehen wieder voran. Wir möchten Gott endlich verstehen und sehen, damit wir ihn einordnen können in unserem Leben und damit wir mit ihm unsere Umstände gestalten, wie wir sie gerne hätten. Und ich glaube, da sind wir als Christen auch nicht davor gefeit. Sonst hätte diese Lehre, die man heute so weitläufig in der Christenheit und in der Gemeinde findet, nicht solch einen unglaublichen Zulauf bekommen. Gott, du musst mich doch heilen, denn ich habe dein Wort bekannt. Da müsste ja Paulus eigentlich auf dem falschen Weg gewesen sein. Denn er hat gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Paulus hat vielleicht nie verstanden, warum das so ist. Hat auch nicht mehr nachgefragt. Aber wir fragen immer wieder nach. Wir hinterfragen Gott. Wir haben die eigentlich Unverschämtheit, Gott zu hinterfragen. Wer Gott in seiner Schöpfung einmal wirklich gesehen hat, wie kann ich Gott hinterfragen? Warum tust du das? Im Hiob heißt es, wie kann ich Gott fragen, warum tust du das? Wenn ich auch nur die geringste Ehrfurcht vor Gott entwickelt habe, frage ich ihn nicht. Wie kann ich ihn denn fragen? Warum tust du mir das an? Als ob Gott mir etwas antun würde. Er hat seinen Sohn gesandt, damit ich errettet werde, weil ich ja schon so verloren war, dass bei mir Hopfen und Malz schon verloren war, hat er mich gerettet. Und ich frage mich, Gott, warum tust du mir dieses oder jenes an? Wir wollen Gott sehen. Wir sind nicht zufrieden mit der Offenbarung, die Gott uns schon gegeben hat an seinen Werken. Wer sich einmal hinsetzt, dass jedes Gras, jede Blume, jedes Blatt eine individuelle Schöpfung Gottes ist. Wer sich einmal dazu die Zeit nimmt, wer einmal darüber nachdenkt, wer mal vernünftig darüber reflektiert, dem fallen keine Fragen mehr ein. Und wir als Christen erlauben uns, das ist meine Erfahrung und ich nehme mich da nicht aus, Gott zu hinterfragen. In allen möglichen Situationen. Und wenn wir Gott hinterfragen, schwingt ja auch immer etwas damit, Gott, das ist nicht recht, was du tust mit mir. Wir sprechen es vielleicht so nicht aus, weil da sind wir viel zu, vielleicht auch zu fromm. Aber unterschwellig klingt diese Anklage Gottes mit und dann meinen wir, Gott, wenn du das noch etwas verändern würdest in meinem Leben, dann hätte ich das Glück. Dann hätte ich es erfasst. Dann wäre mein Leben ein bisschen besser. Weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was Gott schon geoffenbart hat und was Gott in unserem Leben getan hat. Gott hat seinen Sohn gesandt. Das fasziniert mich immer wieder. Gott hat Jesus gesandt, nicht weil wir ein bisschen schlecht sind, weil wir hoffnungslos verloren sind. Das vergessen wir immer wieder. Darum meinen wir auch immer wieder ein Recht zu haben, dass Gott etwas Bestimmtes in unserem Leben verändern muss. Gott hat seinen Sohn gesandt, weil für uns keine Rettung sonst da gewesen wäre und weil wir uns auch selber hätten nicht retten können. Mich fasziniert, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz die Chance gehabt hätte, Nein zu sagen. Als Petrus sein Schwert zieht und sofort losschlägt, hier den Helden spielt, um Jesus zu verteidigen, sagt Jesus, steck doch dein Schwert ein. Weißt du denn nicht, dass mein Vater im Himmel mir Legionen von Engeln schenken könnte? Eine einzige Entscheidung von mir und keiner von diesen Soldaten hätte auch nur die geringste Chance, mich anzufassen. Aber dann hat er dich gesehen. Und dann hat er auf die Hilfe seines Vaters verzichtet. Weil er wusste, wenn ich diese, und da kannst du dich gerne einsetzen, wenn ich das jetzt tue, wenn ich jetzt mein Recht in Anspruch nehme, dann wird das Recht oder diese Erlösung von diesen Menschen, von allen Menschen nicht mehr möglich sein. Man muss sich das mal vorstellen, als er dann geschlagen wurde, hatte er immer noch die Möglichkeit zu sagen, Schluss, das reicht. Ich glaube nicht, dass Gott ihm die Engel, die er ihm in Gethsemane hätte angeboten hat, ihm dann auf dem Söller und bei der Verurteilung nicht auch angeboten hätte, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Und die Pharisäer ihn verspottet haben und haben gesagt, steig doch herunter, wenn du Christus bist. Er hätte heruntersteigen können. Dann hätte keiner von diesen Pharisäern überlebt. Aber er hat dich gesehen. Er hat gesagt, nein, ich bleibe da. Nein, denn sonst gibt es keine Erlösung. Das hat Gott uns gezeigt. Das gehört mit in diesen Kontext hinein. Die Offenbarung Gottes. Und wenn wir begreifen, dass die Offenbarung, so wie wir das in seinem Wort finden, für uns genug ist, dann ist auch unser Weg ein Weg der Freiheit und nicht mehr ein Versuch, mit Hilfe Gottes meinen Weg zu verbessern. Wir müssen uns hüten davor, dass wir glauben, dass Gott uns hilft, dass Gott ein Diener von uns ist. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Und er hat uns mehr gegeben, als wir je erahnen können, als wir je verstehen können. Und wenn wir nachdenken und sagen, dann werden wir demütig und sagen, Gott, was du für mich getan hast, das ist genug, ich bin damit zufrieden und das ist der Weg der Freiheit. Denn dann bin ich nicht mehr abhängig von meinen Umständen. Dann bin ich über den Umständen, denn wenn Gott mit mir ist, Gott, der diese Schöpfung immer wieder neu schafft, an der Schöpfung kann ich sehen, wie groß und wie kreativ Gott ist, und da kann ich mich ihm doch anvertrauen, wie es heißt. Es ist eine Kraft Gottes, der sagt, Herr, du bist es, du führst mich. Ob ich arm bin, ob ich reich bin, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, egal wo ich bin, ob ich jung bin oder alt bin, du bist mir und das genügt mir. Und dann kommt auch der Lobpreis in uns wirklich, nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Ich möchte jeden ermutigen, einfach immer wieder diese Werke Gottes zu betrachten und zu sagen, mein Gott, wenn du das bist und wenn du dich um mich kümmerst, wenn du das alles für mich getan hast, dann soll mir das genügen. Dann wird auch meine Situation nicht so werden, dass ich daran verzweifle, sondern das ist meine Situation auch ein Grund, dir Lob zu bringen, dir Dank zu sagen. Es gibt ein wunderbares Kirchenlied. Das hat ein evangelischer Pfarrer geschrieben vor 300 Jahren. Ist uns sicher allen bekannt. Und dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen an von dem, was Gott an mir getan. Dieser Mann, dem reicht seine Zunge gar nicht. Der braucht 1000 Zungen. Der hat etwas verstanden. Wenn dieser Gott sich um mich kümmert, dann bleibt mir nichts anderes als das Lob und der Dank und die Anbetung. Dann, ich wüsste gar nicht, wie ich ihn noch fragen sollte, was ich von ihm noch erwarten sollte. Er hat schon alles für mich getan. Dieser Mann war zweimal verheiratet, hatte 13 Kinder. 12 davon hat er selber zu Grabe getragen. In dem Jahr, als er das Lied geschrieben hat, ist sein Haus abgebrannt und da gab es noch keine Brandversicherung. Er hat alles verloren. Und da schreibt er dieses, das war kein Lied der Verzweiflung, sondern das ist ein Lied, bei dem er gar nicht weiß, wie er seine Lob und seine Anbetung ausdrücken soll von dem, was Gott an ihm getan hat, Brüder und Schwestern. Und darum glaube ich, dass dieses Wort uns als Christen betrifft. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir das verlernt haben. Wo wir die Furcht Gottes verlernt haben. Wo wir glauben, Gott zu verwenden zu können. Ich glaube etwas, oder muss Gott das ja tun, weil ich ja daran glaube. Und dann bekennen wir irgendeinen Unsinn, den wir uns vorgenommen haben. Und glauben, damit Gott herausfordern zu können, er müsste so handeln, wie wir das wollen. Ich will es gar nicht aussprechen. Welch ein Missverständnis Gottes. Gott ist da und wenn Gott dir diesen Weg gegeben hat, dann freu dich darin. Das ist kein Fatalismus, sondern das ist eine Erkenntnis Gottes, ein tiefes Wissen, dass ein Feuer, das in uns brennt, das weit über die Umstände, die uns begegnen im Leben, hinausträgt. und das uns hindurchträgt, das uns Freude gibt, egal ob wir nun das haben, was wir uns wünschen. Denn diese Welt kann uns nicht auch nur annähernd da etwas bieten. Und wir lassen uns immer wieder von den Hochglanzprospekten diese Welt verführen und meinen, wenn wir das oder jenes noch hätten, dann wäre unser Leben besser. Wir greifen nicht, wenn wir Gott haben, haben wir überschwänglich. Ist ja auch ähnlich wie Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis mit Silas, ist gerade geschlagen worden, hat vielleicht einen Prozess vor sich, der ihm eventuell auch die Todesstrafe bringt. Da sitzt er da in dem Kerker, der in der Hitze da in Philippi, da ist sicher auch nicht gerade ein angenehmer Ort, es ist dunkel, er ist sogar noch in den Block hineingesperrt. Eine aussichtslose Situation und hat er nichts anderes zu tun, als Gott zu loben und zu preisen, dass das ganze Gefängnis auseinanderfällt. Brüder und Schwestern, dazu möchte ich euch ermutigen und da möchte ich hinweisen mit diesem Text. Gott hat sich so wunderbar gezeigt und offenbart, dass uns die Sprache wegbleibt oder wegbleiben sollte. Dass unser Innerstes von einem Lobpreis ergriffen werden könnte. Dass wir sagen, ich will diese Welt nicht. Was will ich denn in dieser Welt? Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Oh, dass doch meine Stimme schallte bis dahin, wo die Sonne steht. Und dass mein Blut mit Jauchzen weide, solange es noch im Laufe geht. Ach, wäre an jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang. Ich nehme diesem Mann das ab. Der Mann hat etwas weiter gesehen als seine Umstände. Der hat sich von seinen Umständen nicht im geringsten beeinflussen lassen. Das Feuer in ihm hat gelodert, da wo nichts mehr, weltlich gesprochen, nichts mehr war. Und das ist die Schönheit, das ist die Herausforderung, den wir als Christen immer wieder gegenüberstehen und sagen, Herr, zünde dieses Feuer in mir an, dass kein Umstände, dass nichts auf dieser Welt dieses Feuer mehr löschen kann, sondern dass mein Leben einfach von diesem Dank erfüllt wird. Und wenn ich eine Blume sehe, wenn ich einen Strauch sehe, wenn ich ein Gras sehe, egal wie, dann jauchze sie und sage, Herr, das hast du getan. Früher bin ich an Kornfeldern vorbeigegangen und habe ich mir überlegt, so und so viel Hektar, da wird so und so viel Doppelzentner da sein, wenn der Doppelzentner so viel kostet, dann ist der Ertrag so und so hoch. Und damit habe ich natürlich keinen Bezug zu dem, was Gott hier getan hat, sondern ich überlege die wirtschaftlichen Vorteile, die ich daraus ziehen kann. Aber gar nichts dabei gedacht, so bin ich groß geworden. So hat man halt gedacht, es ist man benutzt das für meinen Reichtum, für meinen Vorteil. Es war so. Und wir als Christen leben oft auch so. Dann nehmen wir auch noch etwas Gott dazu und dann muss ja Gott das und jenes tun, dann muss er mir Erfolg geben, natürlich weltlichen Erfolg, dann muss er mir Ansehen geben, dann muss er mir Gesundheit geben und sonst einiges und dann muss er mich möglichst alt werden lassen, gesund und reich. Dann habe ich ein erfülltes Christenleben geführt. Nichts ist weiter von der Wahrheit weg. Und Brüder und Schwestern, das ist kein Witz. Die Gemeinde ist heute verseucht von dieser Lehre, weil sie uns so nahe geht, weil unser tägliches Leben, weil unser Fleisch das nun mal einfach gerne hat. Machen wir uns doch nichts vor, unsere Eitelkeit. Jeder Hochglanzprospekt, der spricht uns halt an, sonst wäre ja nicht gemacht. Die Leute sind nicht dumm, die diese Prospekte machen. Die wissen ganz genau, wie unser Wesen, wie unsere Psyche denkt, wie sie handelt. Und wir stehen immer wieder in Gefahr. Ich sage ja nicht, dass wir da nicht gefährdet sind. Unser Fleisch, das bleibt uns erhalten, bis wir sterben. Und darüber ist unser Fleisch auch immer wieder gefährdet. Wir werden das nie ganz überwinden. Wir werden immer in dem Kampf stehen. Und deswegen sind wir auch in der Gemeinde zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen, um unser Schauen immer wieder in eine Richtung Gottes zu lenken, weil die Welt ja uns versucht einzunehmen. Junge Leute, ganz besonders in der Medienwelt heute, wir werden Tag und Nacht damit konfrontiert. Wir werden auch damit Tag und Nacht damit konfrontiert, dass wir ein Recht haben, dass wir individuell unser Leben gestalten müssen, dass wir Erfolg haben, weil wenn wir das alles nicht haben, dann haben wir unser Leben nicht gelebt. Brüder und Schwestern, niemals gab es eine Zeit, in der diese Möglichkeiten, diese Dinge so in unser Leben hineingegriffen haben wie heute. Heute, wo wir so unglaublich große Möglichkeiten haben, die es in den früheren Zeiten nur Königen und Herrschern vorbehalten war. Das müssen wir wissen, dass unser Fleisch angegriffen wird, dass das in uns ist, dass unsere Eitelkeit, dass wir das nicht überwunden haben und wahrscheinlich auch nie ganz überwinden werden. Darum brauchen wir das Wissen, dass Gott da ist. Darum brauchen wir diese Überzeugung. Da müssen wir uns immer auch wieder in der richtigen Weise diesen Werken Gottes zuwenden und sagen, Gott, wenn es dir nicht zu viel war, dass du dieser Blume jetzt noch einen kleinen andere Farbe hinzugefügt hast, dass du das so schön gemacht hast für mich, wie sehr musst du mich lieb haben, Herr, dann vergesse ich mal meine eigenen Rechte und sage, Herr, dein Recht ist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Dein Weg ist mir wichtig. Ich nehme den Weg an, so wie er ist, denn du bist gerecht und ich bin nicht gerecht. Du weißt den Weg, ich weiß ihn nicht. Und wenn du ihn weißt, soll mir das Genüge sein. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, wir wollen ja immer etwas Gott ein bisschen in eine bestimmte Richtung bringen und sagen, Herr, du weißt, in meinem Leben ist nicht alles so gelaufen, jetzt nehme ich noch ein bisschen auch die Welt mit. Ein bisschen Leben will ich doch auch. Kennt ihr das vielleicht? Ein bisschen besser. Ich will ja nur ganz absagen durch dich natürlich nicht, denn du bist ja die Wahrheit. Aber du siehst ja, ich habe in dieser Welt nichts erreicht. Also muss ich mir schon manchmal ein bisschen was noch mitnehmen. Ich weiß, du bist nicht ganz mit einverstanden, aber sei mir doch gnädig. Du bist der gnädige Gott und du wirst da schon mein Auge zudrücken. Und übrigens, in den vordersten Reihen in deinem Himmel brauche ich nicht sein. Mir reicht auch Türsteherposten. Kann dich beruhigen, die sind alle belegt. Aber so denken wir. Ich schaue mich selber an und sage, Herr, naja, so arg weit reicht es nicht in deinem Reich. Aber sei mir gnädig, irgendwie werde ich da schon hinkommen. Wisst ihr, wie der verlorene Sohn, der hat es genauso gemacht. Als er da sein ganzes Erbe verspielt hatte, also sein Leben, das Gott ihm gegeben hat, verspielt hat er an den Dingen dieser Welt. Und als er bei den Schweinen gelandet ist und selbst dort nicht mehr den Fraß bekommen hat, hat er gesagt, jetzt gehe ich heim zu meinem Vater. Aber wir wissen ja immer, oder wir glauben ja immer, dass er so reumütig zu seinem Vater kam. So reumütig kam der nicht. Der hat nämlich seinem Vater vorgeschlagen, wie er jetzt weiterleben könnte, weil so schlecht war er ja nicht. Er war nicht mehr fähig, sein Sohn zu sein, das natürlich nicht. Aber so als Tagelöhner war er eigentlich noch ganz gut zu gebrauchen. Er hat nichts begriffen, Brüder und Schwestern. Der war am Ende, da war nichts mehr. Aber er hat gesagt, naja, als Tagelöhner, wer weiß, wenn mein Vater mich anstellt, dann geht mir immer besser wie jetzt noch. Und vielleicht kann ich mich wieder langsam hochdienen. Dann sieht doch mein Vater, dass ich nicht ganz so schlecht bin. Dann muss er mich ja wieder annehmen. Brüder und Schwestern, wir sind ganz verloren. Da ist nichts. Wir kommen nicht in den Himmel, egal was wir tun. Und Gott gibt uns Feierkleider und sagt, siehe, mein Sohn ist tot gewesen. Gott hat ihn nicht beurteilt. Er hat gesagt, er war tot. Und er ist wieder lebendig geworden. Und nun hat er ein Fest gefeiert. Und genauso geht es mit uns. Und genauso geht es mit uns, wenn wir zu unserem Gott kommen, wenn wir Gott einmal begreifen, wer er wirklich ist. Dann hassen wir die Sünde. Dann ist die Sünde nicht auch eine Alternative, die man ein bisschen mitnimmt, damit man noch ein bisschen leben kann. Nein, wenn wir doch Gott begreifen würden, wenn wir doch auch in seiner Schöpfung, an seinen Werken, an dem, was er tut, begreifen würden, wer Gott ist und er hat seine Hand mir ausgestreckt, dann wäre ich doch weg von der Welt so weit, denn ich weiß, die Welt hat nur, ja, den Schweinestall zu bieten. Ganz überspitzt gesagt. Und alles, was ich mir von der Welt hole, ist aus dem Schweinestall. Wir sehen das nicht so. Denn die Prospekte und das Auftreten dieser Welt kommt ganz anders daher. Und deswegen, Brüder und Schwestern, möchte ich uns auffordern, dass wir dieses Wort nicht allein jetzt den Heiden überlassen. Ich komme noch später darauf, was es bei den Heiden bewirkt. Aber wir als Christen, lassen wir uns doch einfach beeindrucken von dem, was Gott getan hat. Die Welt oder die Menschen sind ja ziemlich vermessen zur Zeit, was die Schöpfung betrifft. Man nennt es ja nicht mehr Schöpfung, man nennt es ja Natur inzwischen. Die Natur hat sich ja selber entwickelt in der Evolution, ist alles Zufall. Und natürlich sind wir jetzt auch zufällig auch verantwortlich für diese Schöpfung. Also müssen wir jetzt sehr viel tun und tun sehr viel für den Umweltschutz. Wir müssen das ja auch begreifen und auch lehren können. Und so hat man jetzt, habe ich letztens gelesen, die NASA hat versucht, das Ende des Weltalls endlich zu erkundigen. Weil wenn man wüsste, wo das Weltall endet, könnte man eventuell auf den Ursprung und auf die Ausdehnung des Alls Rückschlüsse ziehen. Das müssen wir, nachdem wir als Menschen jetzt dafür verantwortlich sind, müssen wir ja wissen, mit was wir jetzt zu tun haben. Und dann hat man das Teleskop, das Hubble-Teleskop auf ein schwarzes Loch gerichtet, weil man angenommen hat, hier ist das Universum zu Ende, denn da sieht man nichts mehr. Aber man war sich nicht ganz sicher und dann hat man die Blende 10 Tage geöffnet. Und nach 10 Tagen haben wir die Blende geschlossen, hat dann die Bilder ausgewertet, in der Hoffnung, dass man da nichts mehr findet. Und man war ganz überrascht, dass man auf dieser Platte dann 3000 Galaxien gefunden hat. 3000 Galaxien. Wobei jede Galaxie im Schnitt etwa, so wie man errechnet hat, 500 Milliarden Sternensysteme beinhaltet. Eine Zahl, die eigentlich schwindlig macht. Soweit zum Ende des Weltalls. Denn das Unendliche, das mögen wir Menschen nicht. Denn der Begriff unendlich, wir haben zwar ein Zeichen dafür, aber so mit dem Begreifen haben wir's. Denn für uns ist alles endlich. Und die Unendlichkeit, die hätten wir gerne ja doch in die Endlichkeit herübergeholt, dann könnten wir das erklären. Aber Gott ist unendlich und darum auch unsichtbar. Und Gott wird auch nicht sichtbar werden. Er wird sich auch dir nicht zeigen, anders als wie er sich schon gezeigt hat in seiner Schöpfung und dann in seiner Begegnung, indem er Jesus uns gegeben hat. Wenn Jesus und seine Erlösung nicht genügt, für den hat Gott nicht mehr bereit. Gott wird sich nicht zeigen. Wir als Menschen hätten ihn gerne anders. Heißt er schon Herr? Die Juden und die Griechen wollten Zeichen von ihm haben. Da hat Jesus hier Wunder getan am laufenden Band. Und da kommen die daher und sagen, Herr, Zeichen. Was heißt das anders? Wird das, was wir sehen, das genügt uns nicht. Wir wollen einmal Gott sehen. Aber Gott bleibt im Verborgenen. Gott bleibt unsichtbar. Und das ist die Herausforderung. Und noch etwas sagt Gott hier. Das habe ich aus diesem, nehme ich diesen Text. Wir können Gott nicht mehr beleidigen, als ihn nicht zu ehren für das, was er getan hat. Achtlos an seiner Schöpfung und an ihm vorbeizugehen. Das ist die größte Beleidigung, die wir Gott gegenüber aussprechen können. Wir sollten uns hüten, dass wir unser Glück, dass wir unsere Erfüllung woanders suchen. Das ist eine Beleidigung Gottes. Weil Gott so viel getan hat für uns. Weil Gott das Sichtbare alles für uns geschaffen hat. Er hat diese Welt für uns geschaffen. Er ernährt uns. Er hat uns Jesus gesandt. Er hat uns darin erlöst. Und wir wollen trotzdem noch ihn sehen. Es ist ja nichts Neues. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass man auch in den früheren Jahrhunderten schon versucht hat, Gott sichtbar zu machen. Einer der großen Vertreter war ja Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, mit sehr hehren Motiven, muss man dazu sagen, wollte endlich Gott sichtbar machen, wissenschaftlich erfahrbar und lehrbar. Weil er davon ausging, dass wenn Gott logisch nachweisbar wäre, wenn man ihn an der Universität lehren könnte, dann müsste mit der logischen Überlegung jeder Christ werden, weil ja da Gott nachweisbar ist. Und dann hat man, und das war die Zeit, als man die großen Universitäten in Europa gegründet hat, und dann hat er sein Leben damit zugebracht, nachzuweisen, dass Gott auch eine wissenschaftliche Disziplin ist und dass die Wahrheit Gottes, alle Wahrheiten natürlich sich um die Wahrheit Gottes herum platzieren werden müssen. Alle Wissenschaften müssen in Gott ihre Erfüllung finden. Und Gott ist die ultimative Wahrheit, aber diese Wahrheit muss ergreifbar und erfahrbar und sichtbar gemacht werden. Und er hatte 4 Männer, die für ihn geschrieben haben, sein ganzes Leben. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, hat sehr viele Vorlesungen gehalten. Und eines Tages, ziemlich am Ende seines Lebens, kam er in die Vorlesung, hat seine 4 Schreiber nach Hause geschickt, hat kein Wort mehr gesagt. Dann sind die Studenten natürlich ziemlich Aufruhr gekommen, ihr großer Thomas, ihr großer Lehrer, Thomas von Aquin, sagt nichts mehr, er redet nicht mehr. Sie sind ihn eingedrungen, sie haben ihn immer wieder gefragt, warum? Meister, warum sagst du nichts mehr? Irgendwann hat er dann gesagt, alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh. Und man sagt, dass er eine mystische Begegnung hatte oder eine Gottesbegegnung hatte. Dass er von Gott etwas gesehen hat, wo er dann feststellt, alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh. Ich kann Gott nicht sichtbar machen. Gott hat sich schon gezeigt. Gott ist schon da. Und wer Gott sieht in dem, was er getan hat, dem fällt nichts mehr ein. Und ihm ist auch nichts mehr eingefallen. Er hat keine Vorlesung bis zu seinem Lebensende mehr gehalten. Kein Buch mehr geschrieben. Keinen Stift mehr in die Hand genommen. Und ich interpretiere das so, dass er plötzlich die Augen geöffnet bekommen hat für den Gott, der schon da ist. Und deswegen nicht mehr sichtbar gemacht werden muss. Brüder und Schwestern, lassen wir uns nicht davon immer wieder beeinflussen. Das ist ja das, was die Menschen tun. Sie wollen das alles begreiflich und sichtbar und manipulierbar machen, damit es mir dient. Und wir als Christen sollen genau umgekehrt haben. Sagen, Herr, was kann ich tun, das dir dient? Nicht mein Wohlbefinden ist wichtig, sondern deine Ehre ist wichtig. Nicht mein Weg ist wichtig, dass er so abläuft, wie man momentan in der Welt Erfolg definiert, sondern wie du in meinem Leben dich verwirklichen kannst. Das ist wichtig. Ob ich in dieser Welt beachtet werde oder nicht, ist für die Ewigkeit vollkommen belanglos. Genau wie die Natur draußen. Ob wir nun hier einen Krieg führen oder nicht, als Menschen, der Baum wird im nächsten Jahr wieder grün werden. Gott kümmert sich nicht darum. Ob ein Haus abgerissen wird, dann wird dort wieder ein Gras wachsen. Gott kümmert sich nicht darum. Gott ist da. Und genauso sollte unser Leben als Christen gestaltet werden, dass wir erfasst werden von der Größe Gottes und gar nicht anders können, als sagen, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Und einen 1000-fachen Mund. Gott, meine Zunge reicht nicht aus, dich zu preisen. Und dann verliert die Welt ihren Einfluss auf uns. Brüder und Schwestern, und das ist ein Prozess, der uns unser Leben lang begleitet. Niemand soll sich damit verdammt fühlen, dass er sagt, Mensch, da bin ich noch nicht dort. Dann ist doch diese großartige Gelegenheit gegeben, dass du wieder neu anfangen kannst. Es hat auch mir in meinem Leben viele Jahre gedauert, bis ich zu dieser Erkenntnis komme. Und das ist eine Erkenntnis, für die ich Gott sehr dankbar bin. Dass ich plötzlich die Natur anders betrachten kann. So war ich nicht aufgewachsen. Und ich habe gedacht, so, man denkt ja so, wie man aufgewachsen ist, so müsste die Welt dann auch laufen. Den Rest des Lebens. Aber wir können uns verändern. Und da ist keiner zu jung und da ist keiner zu alt, dass er sagt, Herr, offenbare oder zeige du mir, was du schon getan hast, damit ich endlich zufrieden werde mit dir und dass ich mehr und mehr sehen kann, was du tust und wie du bist und was hier besonders, wenn wir hier ins Alpenvorland kommen, ein Blick in die Berge, müsste uns zeigen, dass Gott groß ist und müsste uns zu einem Lobpreis bringen, nicht, dass wir die Natur anbeten, versteht mich hier nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir der Natur anbeten, sondern dass wir den Schöpfer ehren für das, was er tut und was er für uns tut und was er überschwänglich tut. Er ist ja so kreativ, er ist ja so überschwänglich. Er tut Dinge dort, wo wir es gar nicht brauchen. Wir würden die Dinge doch normen, wäre doch viel einfacher. Dann könnten wir es doch in einer Masse herstellen. Gott hat noch nie Masse produziert. Er hat immer individuell etwas produziert, um uns zu erfreuen. Und darum sollten wir dankbar werden, zufrieden werden. Und wenn wir zufrieden werden mit dem, was Gott tut, dann schielen wir auch nicht in die Welt, weil die Welt uns nichts zu bieten hat. Wenn wir das begreifen, dass unser Leben nicht besser wird mit den Dingen dieser Welt, weil diese Welt nichts zu bieten hat, weil sie der Vergänglichkeit unterworfen ist und weil sie noch nie etwas produziert hat, was nachhaltig geblieben wäre. Sie muss ständig ihre Philosophie ändern, damit sie wieder neu in ist. Denn das Alte ist längst out. Und wenn du ihr nachläufst, bist du ständig zwischen in und out. Und wenn du ständig in bleiben willst, dann hast du ein Riesenproblem und musst ständig hinter neuen Theorien, die wiederum Schall und Rauch sind, herlaufen. Aber unser Gott bleibt unser Gott ist nachhaltig, um diesen Begriff einmal auch hier verwenden zu dürfen. Gott hat es nicht nötig, sich zu verändern. Denn Gott ist bereits Gott. Und wenn wir das begreifen, dann wird unser Leben reich. Dann können wir mit dem, was wir haben, zufrieden sein und ihm singen und loben. Und Gott wird Dinge tun, denn Gott lässt uns nicht mehr versuchen, als wir ertragen können. Allein dieses Wort ist doch schon ein unglaublicher Trost für uns, dass wir nicht mehr versucht werden, als wir ertragen können, wenn wir in Christus nachfolgen. Also kann ich ganz beruhigt rangehen und kann sagen, diese Versuchung, die mir jetzt momentan, in der ich momentan drin stehe, die ist nicht mehr, als ich ertragen kann. Denn Gott hat es gesagt, aber ich muss natürlich Gott glauben. Und nicht meinen Gefühlen und nicht meinen eigenen Einstellungen, sondern ich muss dir glauben, Herr, du bist so groß und wenn du das sagst, dann soll mir das genügen. Wie Paulus sagt, ich soll mir deine Gnade genügen. Dann werden wir innerlich reich werden. Dann werden wir Menschen, die wirklich individuell leben können, weil sie nicht der Masse folgen müssen. Das sind Menschen, die Christus sehen, die Gott sehen, wo immer sie hingehen. Ich kann gar nicht anders. Dieser Mann, der konnte gar nicht anders als Gott sehen, wo immer er hingegangen. Da war alles, der hatte nichts mehr, hatte alles verloren. Und trotzdem weiß er gar nicht, wohin mit seinem Lobpreis. Brüder und Schwestern, das wünsche ich euch. Egal wo ihr seid, dass ihr gar nicht wisst, wohin mit eurem Lobpreis, weil ihr Gott wieder gesehen habt. Dass wir Gott preisen für das, was er schon getan hat. Denn Gott ist unsichtbares Wesen. Das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Wenn wir uns die Zeit nehmen und sie wahrnehmen. Und was tun wir als Christen anderes, als dass wir uns um diese Dinge kümmern. Und in rechter Weise um kümmern. Und dann noch ein Wort, vielleicht auch zu den Menschen, die Gott ablehnen. Nach diesem Wort hier musst du Gott ablehnen, um von ihm fern zu bleiben. Du kannst dir nicht helfen. Das heißt, jeder Mensch kann Gott, jeder Mensch, nicht jeder Mensch in der westlichen Welt oder in der christlichen Welt, sondern jeder Mensch kann an der Schöpfung erkennen, dass hier ein Schöpfer sein muss, zwingen. Und weil das so ist, hat auch kein Mensch eine Entschuldigung. Darum gibt es auch keine Atheisten. Es gibt Anti-Theisten, das schon. Das heißt, ich will Gott nicht, heißt das. Aber nicht so, ich glaube nicht, so quasi, jeder kann glauben, was er will. An dem, was Gott in dieser Welt getan hat, an seiner Schöpfung, ist es unmöglich, nach diesem Wort, nicht von, als vernünftiger, logisch denkender Mensch, nicht davon ausgehen zu müssen, dass da ein Schöpfer dahinter steckt. Aber wir haben inzwischen das alles in unserer Gesellschaft, wie keine Gesellschaft vor uns, abgeschafft. Zuerst haben wir Gott abgeschafft in der Moral, haben gesagt, wir sind selber gute Menschen. Immanuel Kant, der hat dann gesagt, der Mensch ist gut, der muss sich nur selber weiterentwickeln, der braucht keinen Gott. Dann haben wir die Schöpfung umgedreht, haben wir die Evolution eingeführt über Darwin. Indem wir gesagt haben, alles ist durch Zufall entstanden, haben wir Gott dann weggeschafft, wissenschaftlich. Wir haben die Wissenschaft natürlich mehr geglaubt, obwohl jeder normale Mensch sagen kann, das kann gar nicht sein, auch bis heute. Aber inzwischen lehren wir das überall. Am Schluss haben wir dann Gott noch ganz abgeschafft, indem wir ihn für tot erklärt haben, das war Nietzsche. Und Nietzsche hat dann, natürlich, weil kein Gott mehr da war und er gesehen hat, irgendwie klappt das doch nicht, den Zarathustra erschaffen. Den Übermenschen. Klar, der normale Mensch hat die Herausforderung des Menschseins gar nicht mehr bewältigt, also hat er den Übermenschen erschaffen. Und dann im letzten Jahrhundert haben wir diesen Übermenschen mal in die Realität umgesetzt. 50 Millionen Menschen sind dabei zugrunde gegangen und wir leiden heute noch als Volk darunter, als wir den Herrenmenschen eingeführt haben. Weil wir Gott ersetzt haben. Dann haben wir, und das ist die neuere Bewegung, die Ökologie plötzlich entdeckt, die Mutter Erde. Jetzt auf einmal sind wir Herr der Natur geworden. Die Natur hat sich selber entwickelt und wenn man heute so Naturfilme anschaut, dann heißt es, und dieser Vogel hat seine Flügel gerade so entwickelt im Laufe der Evolution, dass er genau diesen Flug absolvieren kann oder dass der Schnabel sich genau so entwickelt hat. Und der Mensch hat sich so entwickelt und Alle haben sich selber plötzlich entwickelt. Ich frage mich nur, warum sie dann den Tod eingeführt haben. Wenn wir uns schon so fantastisch entwickeln, hat eigentlich der Tod in diesem ganzen Theater keinen Sinn. Darüber gibt uns keine Antwort. Das Altern passt auch nicht in diese ach so wunderbare evolutionäre Entwicklung hinein. Wenn ich schon evolutionär mich entwickle, dann müsste ich eigentlich immer jung bleiben. Weil dann kann ich mich, warum sollte ich mir denn Flügel wachsen lassen, die das Ganze, die Aerodynamik beherrschen, aber den Tod dann nehme ich mit rein. Allein daran sieht man schon, wie irrsinnig diese ganze Entwicklung ist. Aber wenn wir die Gesellschaft so betrachten, und ich gehe jetzt darüber, was dieses Wort für den Nichtchristen bedeutet. Da haben wir jetzt plötzlich die Natur, die gehört ja zu uns. Jetzt müssen wir feststellen, wie groß das Weltall ist, damit wir das wissenschaftlich nachweisen können. Damit wir das auch eventuell mit unseren Raketen mal erreichen können. Was ja ein Unsinn ist, das wissen wir auch, aber wir träumen davon. Wenn wir es schon nicht haben, machen wir es in Science Fiction. Und viele Menschen glauben das heute. Sie leben so. Gegen ihre eigene Erkenntnis. Und am Schluss gehen wir jetzt, und wir hatten hier vor einigen Wochen dieses Thema Gender Mainstream. Gender Mainstream ist nicht irgendeine Erfindung des Menschen. Gender Mainstream wird hier beschrieben, Brüder und Schwestern. Ich lese jetzt mal den Text noch bis zum Ende und dann werden wir sehen, wie sich diese Entwicklung von der Bibel vor 2000 Jahren schon vorhergesagt wurde. Denn obgleich sie Gott erkannten, heißt es im Vers 21, ich bin immer noch im Römer 1, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, heißt es hier. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, ihr Verstand wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir haben plötzlich der Natur angebetet. Plötzlich gibt es keine Schöpfung mehr, plötzlich gibt es eine evolutionär zufällig entwickelte Natur, für die wir verantwortlich sind. Wir beten sie jetzt an. In unserer Zeit ist das. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Und jetzt kommt's. In die Begierden ihrer Herzen, zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott auch, sie auch dahin gegeben in den entehrenden Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Hier haben wir Gender Mainstream. Hier haben wir die Entwicklung, nicht weil wir so fortschrittlich sind, sondern weil Gott seine Hand zurückgezogen hat. Ein sehr interessanter Aspekt. Gott hat gesagt, wenn er seine Hand zurückzieht, dann wird das sichtbar, was in unserem Herzen ist. Wie lange war Gott gnädig, dass er seine Hand auch über die Gesellschaft gehalten hat, sodass die Boshaftigkeit der Gesellschaft gar nicht sichtbar wurde. Wir haben gemeint, wir sind gute Menschen. Auch das hatten wir schon Gott zu verdanken, dass wir nicht zu diesen Menschen, und ich sage es einmal, degeneriert sind, der sich heute zeigt, der keine Grenzen mehr kennt. Gott hat seine Hand zurückgezogen und Gender Mainstream ist sichtbar geworden. Und ich glaube, das ist der Anfang erst. Es geht noch weiter, denn hier steht es, dass Gott sie überlassen hat, ihren eigenen Begierden. Und das zeigt uns auch, was müssen da für Begierden in unserem Herzen sein. Das sollte uns auch zu denken geben als Christ, dass wir unserem Herzen und dass wir diesen Dingen, die aus dem Herzen kommen und die diese Welt so verehrt und auch als fortschrittlich erklärt, dass wir denen nicht trauen, sondern dass wir dem Wort Gottes trauen und sagen, Herr, halte du deine Hand über mir. Halte du mein Herz klein und werde du groß in meinem Herzen. Dass nicht ich anfange zu herrschen, denn aus mir könnten diese Dinge kommen, heißt es hier. Aus dem menschlichen Herzen kommen die Dinge, die bisher nicht sichtbar waren. Dieses Verhalten war vor 30, 40, 50 Jahren noch strafbar, und zwar für die letzten 2000 Jahre. Und plötzlich ist es der Inbegriff der Freiheit und der Zukunft, welch eine Perversion. Brüder und Schwestern. Und deswegen sollten wir doch wissen, wohin diese Welt geht. Und darum sollte es auch eine Warnung für uns als Christen sein. Sagen wir, was wollen wir von denen denn erwarten? Darum müssen wir Menschen werden, die sagen, Herr, du bist mir genug. Darum müssen wir eine Alternative werden in dieser Gesellschaft, mehr als je zuvor. Das können wir aber nur, wenn wir Gott anbeten, wenn Gott wirklich in seiner ganzen Fülle, mit seinem Geist in uns wohnt. Und wenn wir bereit sind, diese Welt abzusagen, mehr als jemals zuvor, nicht weil wir gute Menschen sein wollen und dieses und jenes nicht tun. Und wir tun es deswegen nicht, damit wir nicht erwischt werden. Nein, weil wir überzeugt sind, dass diese Wege in die Irre führen. Weil wir von Gott so ergriffen sind, dass wir doch gar nicht von dem Schmutz dieser Welt noch etwas haben wollen. Und wenn wir dann noch nicht dort sind, dann gibt uns Gott doch Zeit. Gott hat Geduld mit uns. Gott ruft uns heraus, immer wieder. Dass wir sagen, ja Herr, jetzt will ich anfangen. Es ist nie zu spät. Lass dir nicht sagen vom Teufel, jetzt hast du so lange, hat es nicht geklappt, jetzt kannst du aufhören. Nein, es ist immer wieder ein neuer Tag, es ist immer wieder eine neue Chance. Und wir sollten nicht aufgeben, bis wir von dem Feuer erfasst sind. Und sagen, Herr, ich brauche noch mehr von dir. Ich brauche dich. Du hast so viel für mich getan. Lass mich meine Augen, öffne meine Augen. Dass unser Gebet ist, Herr, gib mir Augensalbe. Herr, öffne meine Ohren, dass ich dich hören kann. Herr, nimm deine glühenden Kohlen und berühre meine Zunge, dass sie nur noch dein Lob verkündigt. Meine Brüder und Schwestern, das kriegst du nicht von heute auf morgen. Da gehört ein ganzes Leben dazu. Aber unser Leben hat eine Chance, dahin zu kommen. Und das ist die wunderbare Herausforderung als Christen. Möge jeder junge Mensch möglichst früh damit anfangen und sagen, ja, ich will Christus in meinem Leben verwirklicht sehen. Und es spielt keine Rolle, ob ich jetzt groß in der Gemeinde oder auch groß auf dem Missionsfeld unterwegs bin, egal wo ich gerade stehe. Gott ist überall der Gleiche und Gott braucht mich dort, wo ich bin. Ich brauche keine großen Veränderungen, aber innerlich, das muss verändert werden. Weil wir wissen, wo diese Heidenwelt hingeht. Gender Mainstream, ich sage es nochmal, ist keine Sache, die jetzt plötzlich geschehen ist, sondern es ist eine zurückziehende Hand Gottes über der Menschheit. Und es wird sein, heißt es, und damit möchte ich schließen, wie in den Tagen Noahs. In den Tagen Noahs wurde diese Boshaftigkeit des Menschen so krass, dass Gott nicht mehr zuschauen konnte. Und so wird es auch sein, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wir sind auf dem Weg dahin. Darum sind wir als Gemeinde aufgerufen zu sagen, Herr, du bist uns genug. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.